Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen. Heute ist ein Mann zu Gast, bei dem ich echt gespannt bin, ob diese eine Stunde, die wir haben, überhaupt ausreicht, über all das zu sprechen, was er macht in seinem Leben. Jurist, Hochleistungssportler, Musiker und jemand, der den Fokus richten möchte auf den Umgang, auf den richtigen Umgang, vor allem mit Menschen mit Behinderung, weil er selbst kontergan geschädigt ist. Matthias Berg ist zu Gast. Herzlich willkommen.
Hallo, guten Morgen. Ja.
Sie sind uns zugeschaltet aus Stuttgart, Herr Berg, sitzen mir also nicht gegenüber. Ich kann also nicht sehen, ob Sie rote Wangen haben und ob Sie noch so leicht nachschwitzen. Waren Sie joggen heute Morgen? Ich traue Ihnen das zu.
Nein, falsch zugetraut, aber rote Haare hätte ich zu bieten. Ja.
Das heißt also, dieser Hochleistungssport, den Sie mal betrieben haben, Sie sind jetzt 61, der hat sich dann doch ein bisschen gelegt. Also Sie sind nicht mehr so ganz verrückt, dass Sie morgens raus müssen und einmal um den Block.
Ja, so ist das. Nein, ich treibe Sport, um fit zu bleiben, um möglichst spät zu altern, um ja einfach um mich auch gut zu halten und auch gut zu fühlen. Denn Sport, nichts ist besser als Sport, um sich gut zu fühlen. Mhm.
Der Jurist, der Sportler, der Musiker Matthias Berg im Deutschlandfunk Kultur, der Mann mit den roten Haaren. Wir haben gerade schon herzhaft drüber gelacht. Sie haben offensichtlich Ihren Frieden damit gemacht.
Ja, selbstverständlich. Und das ist so, wie es ist und das ist ganz wunderbar, ja.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch und was sagen Sie im Schwabenland, das Kupferdächle?
Ja, Kupferdächle, ganz genau. Ja. So ist das.
Was jetzt so entspannt klingt, wenn man Ihr Buch liest, kontergan geschädigt aufzuwachsen mit stark verkürzten Armen und Händen mit nur, korrigieren Sie mich, wenn ich was falsch sage, nur drei Fingern an jeder Seite.
Genau richtig, ja.
Und zu leben damit, das ist ja das eine, das ist Ihre Geschichte. In Ihrem Buch beschreiben Sie aber auch die Geschichte Ihrer Mutter, wie sie diese Zeit so kurz nach der Geburt erlebt hat, wie zerrissen sie war, als sie ihr kleines, körperbehindertes Kind gesehen hat. Wann haben Sie davon erfahren, was Sie da aufgeschrieben haben?
Also Den Einstieg in das Buch, die Tagebuchaufzeichnung, die habe ich eigentlich erst zum ersten Mal gesehen, als ich das Buch geschrieben habe. Früher hat mich das auch nie so richtig interessiert. Ich glaube, ich habe erst in meinen 20ern zum ersten Mal meine Eltern gefragt, wie denn das war, als ich klein war. Es hat mich einfach nicht interessiert, weil mein Leben irgendwie anders verlief. Ich habe immer nur eigentlich geguckt, was ist möglich, was geht und wenig darum gekümmert, was geht nicht. Habe natürlich auch so einige frustrierende Ereignisse gehabt, so wir sind mal umgezogen, da war ich 10 Jahre alt. Da war ich dann Krüppel, Kurzärmle oder im Studium hat mir mal einer hinterhergerufen, zum KZ geht's links rum oder vor 30 Jahren hätten sie Typen wie dich vergast. Das kenne ich leider auch alles, aber im Prinzip hat mich das dazu überhaupt veranlasst, darüber nachzudenken, wie ich mit solchen Ereignissen umgehe. Und das ist mir sehr wichtig geworden und wahrscheinlich ist daraus auch die heutige Entspannung erst geworden, weil ich für mich einen guten Weg gefunden habe, damit tatsächlich umzugehen.
Es klingt für mich, als hätten Sie ganz häufig innehalten müssen, den Kopf in die Hände gestützt und drüber nachdenken müssen, wer bin ich und warum bin ich das, was ich bin. Und ich habe die Vermutung, dass Sie auch sich überlegt haben, habe ich eine richtig starke Mutter gehabt? Weil wenn Sie diesen bösen Satz sagen, zum KZ geht's da vorne links rum. Es stand zur Debatte, dass dieses kleine Leben des Matthias Berg nicht stattfindet.
Ja, das stand tatsächlich zur Debatte, als ich auf die Welt gekommen bin. Ich habe einen älteren Bruder, 2,5 Jahre älter, auch eigentlich in der Kontergan-Zeit zur Welt gekommen. Aber bei mir war meine Mutter durch Verordnung des Arztes, hat sie eben Kontergan genommen, ganz wenige Tabletten, aber eben genommen. Und was wünschst du dir als Mutter? Ein gesundes, nicht behindertes Kind. Was kommt? Etwas, was ganz kurze Arme hat, 3 Finger an jeder Hand und du bist erstmal komplett ratlos und hilflos. Anders als heute, also heute hast du ja Ultraschall und ähnliche Methoden, damals gab es halt gar nichts. Wir waren Überraschungspakete und das war wirklich so und Mütter waren, eine Geburt ist einfach ein ganz besonderes Ereignis im Leben und da bist du in so einer leichten, wie soll ich sagen, Wolkigkeit, vielleicht auch Geburtsdepression und dann kommt etwas, mit dem du nicht gerechnet hast, was du dir nicht wünscht und sowohl Ärzte, Schwestern als auch du selber bist eigentlich erstmal komplett hilflos und da war tatsächlich in den ersten Tagen die Frage, nehme ich das Kind überhaupt an oder nehme ich es nicht an und ein Arzt hat meiner Mutter dann geholfen, hat gesagt, Frau Berg, halb annehmen geht nicht, also entweder sie beenden das oder und zwar in alle Richtungen, entweder sie geben es Kind ab oder drücken ein Kissen aufs Gesicht. Das ist tatsächlich so gefallen, der Satz. Oder sie nehmen es richtig an. Und meine Mutter ist super. Die ist eine echte Kämpferin und hat dann gesagt, nein, also aufhören, aufgeben, kommt überhaupt nicht in Frage. Dann ein richtiges Ja. Und das wurde es dann nachher auch.
Zum Glück.
Ja, finde ich auch.
Hat Ihre Mutter mit Ihnen über diesen Auslöser, Sie haben gerade gesagt, sie hat ja nicht viel von diesem Contergan-Präparat genommen, hat sie mit Ihnen irgendwann mal ganz ausführlich drüber genommen? Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht auch so eine Rechtfertigung dabei war.
War es eigentlich gar nicht. Also wie gesagt, erst Anfang, Mitte 20 hat mich das interessiert, weil ich habe Jura studiert. Und da interessiert sich natürlich, wie war denn das mit deinem eigenen Fall, mit Contergan, mit Chemie Grünenthal in Stolberg bei Aachen. Hab dann entdeckt, das war ein reiner Strafprozess. Man hat sich zivilrechtlich auf der anderen Seite geeinigt und damit den Strafprozess beendet. Das war ja allein vom Juristischen her super interessant. Und da habe ich zum ersten Mal mit ihr drüber gesprochen, wie die ersten Jahre oder wie es überhaupt mit mir war. Das hat mich, wie gesagt, vorher eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich habe nach dem geguckt, was möglich ist.
Und Sie haben rund um diese Firma Grünenthal auch wirklich ganz explizit recherchiert. Sie haben zum Beispiel auch irgendwie herausgefunden, dass da selbst der Staat, die Bundesrepublik, sehr, sehr involviert war, dass aus dem einen Prozess kein anderer wurde.
Ja, selbst der Staat hatte ein großes Interesse dran, dass die Pharmaindustrie in Deutschland keinen Schaden nimmt durch diesen Fall. Und da sind unsägliche Sachen passiert. Da ist zum Beispiel der Staatsanwalt, dem sind seine Mitarbeiter entzogen worden. Dann wurde der Justizminister Nordrhein-Westfalen, das wurde der Leiter der Rechtsanwaltskanzlei, der auf Seiten Grünenthal unterwegs war. Das war alles möglich, das wurde gemacht mit Billigung oder auf Befehl der Politik, unsäglich. Da hätte heute schon ein Hauch davon genügt, um einen zu killen als Politiker. Damals war das anscheinend alles möglich. Habe ich recherchiert aus öffentlichen Quellen, weil mir das wichtig war, um auch ein Signal zu setzen, zu zeigen und vor allem zu sagen, so geht's gar nicht.
Ihre Mutter schreibt in ihren Aufzeichnungen, die Sie in Ihrem Buch verarbeiten, was wäre das für ein Prachtkerl geworden?
Ja.
Wenn Sie das so als Mit-20-Jähriger lesen, kam nicht mal Groll gegen diese Firma auf, der irgendwie Profit wichtiger war als Menschenleben?
Ja, schon. Aber die Frage ist für mich immer gewesen, was mache ich mit diesem Groll? Versuche ich, mich gegen die Firma zu wenden? Und für mich war aus juristischer Sicht klar, die Bücher sind zu. Und da gibt es einen ganz wichtigen Satz, der immer wieder mir im Leben ganz viel geholfen hat. Die Vergangenheit prägt uns, aber sie fesselt uns nicht. Und wenn ich versuche, in der Vergangenheit zu rühren, die aber nicht mehr änderbar ist, dann werde ich nichts erreichen, außer ich verliere einen Haufen Energie und Lebensfreude. Und ich habe mir gesagt, okay, die Option, die ich habe, ist, ganz viel besser zu machen aus dem, was ich von damals gelernt habe. Und das war immer meine Maxime. Guck nach vorne, guck natürlich nach hinten, nach Fehlern, was ist passiert, was war auch eigentlich fürchterlich, und hab die Augen offen und guck, dass ich selber meinen Teil in meiner Verantwortung dazu beitragen kann, dass es besser wird.
Sie beschreiben auch, wie irre der Umgang war zu dieser Zeit damit. Und Sie schreiben auch, das Gegenteil von gut gemacht ist gut gemeint. Und Sie meinen damit die Ärztinnen und Ärzte, die vielleicht Profilierungsgier hatten und ihnen sogar versucht haben, irgendwie aus ihren kleinen Ärmchen kräftige Arme zu machen. Ich stelle mir das sehr, sehr verletzend und deprimierend vor.
Ja, das war auch so eine Kiste. Man hat versucht, uns zu kompletten Menschen zu machen, weil aus nichtbehinderten Sicht ist ein Mensch, ich habe ja kurze Arme, 3 Finger an jeder Hand. Ein kompletter Mensch hat lange Arme und 5 Finger. Also hat man versucht, uns Prothesen zu machen, anzuschnallen und ähnliches, um uns selbstständig zu machen. Was
im Gegensatz zu ihrer Mutter, die hat die Ärmel des Stramplers einfach abgeschnitten und hat gesagt, das ist mein Kind und ich passe mich meinem Kind an. Aber die Ärzte haben es immer noch andersrum versucht.
Ganz genau, so ist es. Und das ist dieser fatale Denkfehler, ich muss jemanden komplett machen. Ich habe ja meine Behinderung von Geburt, ich kenne gar nichts anderes. Also muss ich doch versuchen, aus dem, was ich habe, das Beste zu machen und nicht mich in die vermeintliche Unabhängigkeit zu zu machen mit einer Prothese, die ich nicht mal alleine anlegen kann. Also was ist das für ein, ja, gut, es funktioniert halt nicht. Und es gab tatsächlich Ärzte, die damit ihre Karriere auch versucht haben zu pushen und sicherlich auch gepusht haben. Aber ich glaube, die meisten Ärzte haben es schon gut gemeint. Aber das, wie gesagt, war fürchterlich. Die haben mich zum Teil, bis es blutig war, die Dinger festgeklemmt. Es war fürchterlich.
Wie meistern Sie den Alltag, Herr Berg? Heute Morgen, ich mache mir ein Butterbrot, denk mir, wie stellt er das an?
Ja, das ist schwer vorstellbar mit den kurzen Armen, drei Fingern, aber das geht alles. Und meine Eltern haben immer dafür gesorgt, dass ich auch alles selber machen muss. Also von Zimmer aufräumen, Straße kehren und sonstige Dinge, die meine Geschwister, ich habe noch eine jüngere Schwester, auch gemacht haben. Also ich war nie etwas extra und meine Eltern haben mich vor allem immer probieren lassen, haben nie gesagt, du musst das so und so machen, sondern haben immer geguckt, ach, welche Lösung findet der selber. Und das war auch nicht ganz einfach. Meine Mutter erinnert sich zum Beispiel, wenn wir mit Legos gespielt haben, ich war halt immer mit der Nase am Boden, ne, weil ich mit den Händen rankommen musste. Und du bist als Erwachsener immer versucht, dann einzugreifen, zu helfen und das aufzuheben. Und sie musste sich manchmal auf die Lippe beißen, nichts zu sagen und nicht einzugreifen. Das war auch nicht immer ganz einfach. Aber ich habe ein unglaubliches Glück mit meinen Eltern gehabt, dass sie erstmal mich haben alles probieren lassen. Auch Skifahren, Fahrradfahren, auf Bäume klettern. Alles Dinge, wo du denkst, ey, das könnte ja gefährlich sein. Und die haben sich gesagt, der wird es schon irgendwie hinkriegen. Vielleicht habe ich diesen Mut, alles mal zu probieren, auch, oder ich glaube sogar ziemlich sicher, daher, dass meine Eltern immer gesagt haben, ja, probier's mal, irgendwie kriegst du das hin. Und vielleicht ist das auch so ein roter Faden durch mein Leben, immer wieder mal neue Dinge zu probieren und schauen, wo habe ich Spaß dran und auch viele Dinge, die einfach nicht geklappt haben. Windsurfen zum Beispiel, da fehlt mir einfach Reichweite, habe ich aber probiert, bis ich gemerkt habe, ist nicht mein Ding. Und dann habe ich auch gemerkt, es gibt genügend anderes, was mir einen Haufen Spaß macht. Also bleibe ich doch bei dem und versuche das möglichst gut zu machen.
Matthias Berg ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Ich sagte schon, ein Mann mit vielen Facetten. Diese 27 Medaillen bei Paralympischen Spielen im alpinen Skisport. Slalom, Riesenslalom, super Riesenslalom in der Abfahrt. Dann gehörte er zur Nationalmannschaft in der Leichtathletik der Behinderten. 100, 200, 400 Meter, Weitsprung, Hochsprung. So viele Medaillen holen, das schaffen andere doch nicht in drei Leben, Herr Berg.
Ja, ich weiß auch nicht so genau. Ein Schwabe würde sagen, das ist halt so Norwere. Also das hat sich so entwickelt. Wenn ich an irgendwas mal einen Narren gefressen habe, lasse ich da auch eigentlich nicht so leicht wieder los. Und ich habe mit 13, 14 zum ersten Mal so ein kleines Wettkämpfchen mitgemacht. Mit 15, 16 wurde das besser. Dann habe ich gemerkt, wenn ich ein bisschen trainiere, werde ich deutlich besser. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich dann richtig trainiere, dann macht es ja richtig Spaß. Und deswegen war ich mit 18 Jahren dann in beiden Nationalmannschaften, Ski Alpin und Leichtathletik.
Das klingt für mich nach Grenzen suchen und finden. An welcher Stelle geht's nicht mehr?
Ich glaube, genau das war es tatsächlich. Also mich hat eigentlich weniger interessiert, ich will gewinnen gegen andere, sondern wo ist meine persönliche Grenze? Also wie weit kann ich meine gedachte Grenze rausschieben? Weil ich immer wieder gemerkt habe, die Grenze ist vor allem in meinem Kopf vorhanden, aber ist die wirklich so? Also das eigene Hinterfragen dessen, was so in mir schlummert, und da habe ich gedacht, okay, mit hartem Training, dann wirst du irgendwann mal gucken, wie weit das reicht, und es ging dann irgendwie ganz gut natürlich im Ergebnis.
27-facher Medaillengewinner bei Paralympics. Wie professionell kann man Behindertensport in Deutschland eigentlich betreiben im Jahr 2022?
Also im Jahr 2022 kann man das hochprofessionell betreiben. Der Bund hat ähnlich wie im Nichtbehindertensport auch Stellen vorgesehen beim Bundesgrenzschutz, bei der Bundespolizei und bei anderen Stellen. Und es gibt einige Arbeitgeber, die das auch aktiv betreiben. Die sagen, ein bisschen nach amerikanischem Vorbild, ich habe hier einen phänomenalen Sportler, ich stelle den frei, der kriegt mein Gehalt und ist aber gleichzeitig dann Sponsoring, die Werbefigur für mein Unternehmen. Und das funktioniert auch hervorragend, und da ist deswegen heute gut möglich, und es gibt genügend Vereine, die hochprofessionelles Training anbieten für Menschen aller Arten von Behinderung. Bei mir damals war es noch nicht so. Also ich würde sagen, ich war am Anfang gehobener Amateursport und bin erst so in das Leistungssporttraining reingerutscht. So 3, 4, 5, 6 Mal die Woche trainieren, 1, 2 Trainingseinheiten am Tag. Das hat eine Weile gedauert.
Das haben Sie zu Ihrem Job als Jurist immer noch parallel gemacht, oder waren Sie auch schon sowas wie ein Profi?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich habe ja doppelt studiert. Ich habe in Freiburg parallel Jura und Musik studiert. Weil ich habe mit 7 Jahren schon Musik angefangen, dann Jugend musiziert und habe gemerkt, das läuft ziemlich gut. Und mit Musik kann ich mir meinen Sport finanzieren. So eine Leistungssportsaison Paralympics, da bist du 50, 60 Tage auf Schnee. Und wer Ski fährt, weiß, was so eine Tageskarte kostet, was die Hotelübernachtung kostet. Und dann musst du da irgendwie hinkommen. Ne? Und das musste ich alles selber finanzieren. Und das ging über die Musik super gut. Ich habe halt Solokonzerte gespielt mit Orchestern, mit Ensembles und Ähnlichem und habe so meinen Sport finanzieren können. Und zu dem Doppelstudium war ich dann eben in beiden Nationalmannschaften. Ja, das war am Anfang übrigens keine einfache Sache. Das erste und vielleicht auch wichtigste, was ich gelernt habe, ist Scheitern. Im vierten Semester mal saftig durch eine Klausur durchgeflogen, weil ich einfach mich selber nicht im Griff hatte und schlecht geplant, schlecht organisiert, immer nur so von einem Tag zum nächsten gelebt.
Ja. Das klingt sehr selbstreflektiert, so schlecht geplant, nur von einem Tag zum anderen gelebt. Was sind Sie in so einer Situation für ein Typ? Hauen Sie da auf den Tisch und sind sauer mit sich selbst oder verzweifeln Sie an der Gesamtsituation oder gehören Sie zu denen, die sagen, es ist ja nur so eine Prüfung?
Schwer zu sagen. Also ich würde sagen, bis zum vierten Semester, und zwar einschließlich meiner verbockten Klausur, würde ich sagen, oh, wird schon irgendwie klappen, Mut zur Lücke und große Klappe, wenig dahinter. Und danach habe ich mir überlegt, diese 4 Dinge, wer macht denn das noch? Dann habe ich gesucht, ja, wie kriegt man denn das hin? Habe aber keinen gefunden, der das auch macht. Und habe dann gedacht, bevor ich aufgebe, weil aufgeben, das hätte mir, glaube ich, fürchterlich wehgetan. Ich muss einen Weg finden, wie ich es hinbringe. Und wenn ich es ernsthaft betreibe und nicht schaffe, dann darf ich auch mit gutem Gewissen irgendwas sein lassen. Und dann habe ich jemanden gefunden, der mir da sehr geholfen hat, zu sagen, wo ist denn dein Ziel und wie kriege ich mich organisiert und wie verschriftliche ich auch meinen Plan, was ich vorhab und so kurz-, mittel-, langfristig. Und als ich das begriffen hatte, habe ich gemerkt, ich kriege das alles hin. Und es ging gut und ich bin eher so ein stressfreier Typ und gerne mal auf Party oder gerne auch mal faul. Und da habe ich gut gelernt, wann ist meine Hochphase, also wie ist mein eigener Rhythmus, was steht alles an und wie kriege ich das in meinen Tag reingeplant. Deswegen würde ich immer sagen, ich hatte eigentlich nie so richtig viel Stress nach dieser, also als ich mich organisiert hatte, aber immer viel zu tun und einen Haufen Spaß dabei. Das war mein Energiebringer.
Viel zu tun im ZDF. Seit 2000 sind Sie Experte bei paralympischen Wettbewerben. Wenn ich Ihnen zuhöre, ich kann die Kolleginnen und Kollegen komplett verstehen, weil Sie reden mit viel Begeisterung und trotzdem stelle ich mir das schwierig vor. Wenn wir uns jetzt paralympische Wettbewerbe vornehmen, es wird kommentiert. Reporterinnen und Reporter sprechen häufig mit Metaphern. Man sagt, da ist jemand mit einem Bein schon im Finale und es geht aber um eine körperbehinderte Kategorie. Oder was hören wir im Sport? Da muss sie mal schauen, wie das in der nächsten Runde weitergeht. Und dann ist es eine sehbehinderte Sportlerin. Wie viele Fallstricke hat dieses Business?
Ja, unendlich viele, wenn man es so betreibt. Also eigentlich ist das ein komplett vermintes Gebiet, wenn man jetzt streng politisch korrekt sich ausdrücken wollte. Und das war übrigens genau das Problem Anfang 2000, als zum ersten Mal die Sportredaktionen von ARD und ZDF paralympischen Sport übertragen haben. Und deswegen war übrigens das ZDF auch auf der Suche nach jemanden, der sich im Behindertensport auskennt. Da sind sie über mehrere Ecken dann irgendwann bei mir gelandet. Und ZDF Paralympics-Experte, ich sage immer, ist so eine Art Oliver Kahn für Kassenpatienten. Also ist ja nicht Fußball, aber doch irgendwie Experte, ne? Und da ging es genau um solche Sachen. Was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen? Und wir hatten Redaktionskonferenzen, da hat man um so Kleinigkeiten gerungen. Und ich habe dann immer gerne gesagt, ey, die Jungs und Mädels, die da Sport treiben, die wollen ganz normale Sportberichterstattung. Keine Rücksicht auf Verluste. Es wird die Worte werden gewählt, die du im Nichtbehindertensport auch wählen würdest. Und erst dann kommt plötzlich die Lockerheit zu sagen, oh ja, ist ja richtig, da kann ich beim Blinden natürlich sagen, mal schauen, wie es da weitergeht. Oder beim Schwimmen, der steht mit einem Bein schon im Finale und das ist ein Oberschenkelamputierter. Da hat höchstens ein Hardcore Behindertenverband mal was dagegen. Aber der normale Bundesbürger würde sagen, ah ja, normaler Sport, normale Sportberichterstattung, vielleicht mit ein bisschen anderen Umständen. Aber ansonsten, das ist Leistungssport, das macht einen Haufen Spaß.
Herr Berg, das ist völlig nachzuvollziehen. Wenn Sie das sagen, fühle ich mich sehr, sehr wohl. Aber ich muss sehr wohl auch zugeben, dass ich schon Situationen in meinem Leben hatte, wo ich nicht wusste, wie heißt es jetzt PC? Ist das ein Mensch mit Behinderung? Ist das, nein, um Gottes Willen, kein behinderter Mensch? Ist es ein gehandicapter Mensch? Sind Sie kontergan geschädigt oder sind Sie kontergan behindert? Wie stellen wir es richtig an, wir Menschen, die keine Behinderung haben?
Also bei sowas auch Ihr Job, das ist ja so eine Art Fettnäpfchen-Suchgerät, ne? Und du weißt nie, was ist gerade, weil vor 5 Jahren gab es andere politisch korrekte Begriffe als heute. Also früher war das Behinderter, Gehandicapter, jetzt ist es der Mensch mit Behinderung, behinderter Mensch. Was soll's denn übermorgen noch sagen? Ich würde sagen, wenn ein Politiker spricht und sich korrekt ausdrücken sollte, dann ist das der Mensch mit Behinderung, behinderter Mensch. Und ansonsten ist mir es völlig egal. Und ich glaube, den allermeisten ist auch völlig egal. Hauptsache, wir reden miteinander. Und da ist es so breit wie lang. Und im schlimmsten Fall, wenn man wirklich keine Ahnung hat, also Beispiel, du unterhältst dich mit einem Rollstuhlfahrer oder Rollstuhlfahrerin und denkst dir, ich stehe hier oben, die oder der sitzt da unten, was mache ich denn? Ja, frag doch einfach. Sag, soll ich mir einen Stuhl holen, soll ich auf die Knie runter, Augenhöhe, wie schaut's aus? Und ich kenne ganz unterschiedliche Situationen. Der eine sagt, nö, alles in Ordnung. Und ein anderer sagt, nimm du mir es lieber, wenn du auf meine Augenhöhe kommst. Fragen ist der absolute Königsweg. Da kannst du nichts mehr falsch machen, weil man die Verantwortung an den anderen übergeben darf. Und das funktioniert.
Vielen Dank für diesen Hinweis. Wenn Sie schon beim Rollifahrer sind, ich habe eine Auseinandersetzung mitbekommen, wo jemand sich mit einem Rollifahrer richtig gestritten hat. So ein richtig inhaltlicher, massiver Zoff zwischen zwei Menschen. Und jemand anders sagte, Sie können doch mit einem Menschen mit Behinderung so nicht reden. Und ich dachte, doch, weil der Typ ist ein Idiot.
Ja.
Das ist ja auch nochmal ein Fallstrick, zwei Sachen zu trennen und zu sagen, du kannst mir jetzt sagen, soll ich auf die Knie gehen, mir einen Stuhl nehmen, auf deine Augenhöhe kommen, aber ich würde dir gern sagen, so geht's nicht.
Ja, und ich würde sagen, ja klar sagst du das, ja sicher. Und wenn man Situation und Person trennen kann, ja warum denn nicht? Und es gibt tatsächlich, also behinderte Menschen sind nicht per se die besseren Menschen. Es gibt bei uns die gleiche Bandbreite von Superklasse bis Vollpfosten, wie es die bei Nichtbehinderten oder bei jedem Menschen dieser Welt gibt. Und wenn ein Vollpfosten vor dir sitzt, steht oder sonst was, dann darf man das auch gerne sagen, wenn es der Situation angemessen ist. Ja, selbstverständlich.
Das sagt der kontergan Geschädigte, der Mensch mit Behinderung, Matthias Berg, der unser Gast ist im Deutschlandfunk Kultur, ein Mann, der vieles kann. Horn spielen zum Beispiel. Und so klingt der Hornist Matthias Berg, Rabbi Meyers Dance, begleitet von einer Dame, nämlich von Reiko Honcho, am Flügel. Matthias Berg mit dem Horn. Als kontergan behinderter Mensch das Horn spielen. Dass es geht, haben wir gerade gehört. Wie schwer ist es?
Och, Ich würde sagen, genauso schwer wie für jeden nicht behinderten Hornisten. Also Horn, man sagt ja auch manchmal Glücksspirale, ne? Also jeder Sechste ist ein Treffer. Das ist so ein Instrument, was es ein bisschen in sich hat. Aber die Wahl ist deshalb aufs Horn gefallen, weil es das Instrument ist, was am besten mit meiner Behinderung zu spielen ist. Also wie gesagt, kurze Arme, drei Finger in jeder Hand. Und ich stamme aus einer echten Musikerfamilie. Meine Eltern sind beide Musiker. Übrigens mein Bruder, älterer Bruder auch. Der war lange Jahre Solo Porker beim Rundfunkorchester Kaiserslautern. Meine Schwester ist Mezzosopranistin mit wunderschöner Stimme und bei mir war eben auch musikalisches Talent unterwegs und meine Eltern haben sich gefragt, was da für ein Instrument überhaupt möglich ist und da sie sich ja als Musiker ganz gut auskennen, haben sie die Frage umgedreht und erstmal gefragt, was geht denn nicht? Also Klavier zum Beispiel, schwierig, weil sechs Finger und eingeschränkte Beweglichkeit geht nicht. Streichinstrumente, da brauchst du Reichweite, da sind die Arme zu kurz. Dann Holzblasinstrumente, sowas wie eine Klarinette, das sind 10 Fingersysteme. Einmal durchgezählt, merkst du, das könnte knapp werden. Und bleiben die Blechblasinstrumente, Trompete musst du hochhalten, kann ich nicht. Posaune hat den langen Zug, geht auch nicht, Reichweite. Es bleibt nichts anderes übrig als das Horn, hat linksgriffig 3 Ventile, 3 Finger und ich behaupte immer ganz gern, der liebe Gott hat gut durchgezählt, 3 Finger, 3 Ventile, passt.
Hat der liebe Gott auch gut durchgezählt mit den Nachbarinnen und Nachbarn, die das hören wollten, konnten, mussten?
Ja, ich glaube, unsere Nachbarn haben sowieso ziemlich viel Musik um die Ohren gehabt und angefangen habe ich übrigens mit einem Jagdhorn, weil als meine Eltern gedacht haben, Horn, das könnte es sein, da war ich erst 5,5, jetzt ist so ein Ding aber teuer und umbauen mit dem Mundstück, das musste man ein bisschen umbauen. Also
Was genau musste denn da umgebaut werden, dass es für Sie auch machbar war?
Ganz genau. Wenn ich das auf dem Schoß sitzen habe, normalerweise müsste ich das Horn mit der linken Hand nicht nur greifen, sondern auch hochhalten. Und die rechte Hand im Schalltrichter. Das geht nicht. Also hat man so umgebaut, dass so die letzten 30 Zentimeter, wo das Mundstück oben drauf sitzt, so umbiegt, dass ich im Sitzen das Mundstück auf mich zukommen habe. Und dann ging das. Und bevor man teuer investiert, haben meine Eltern gedacht, ach komm, das probieren wir mit dem Jagdhorn. Und dann habe ich zuerst ein Jagdhorn bekommen mit 6 Jahren. Und das hat dann viel Spaß gemacht. So Fuchstod, Hirschtod, Sautod, Kollegen getroffen, was so an Signalen gibt. Ja, man sagt ja so gerne, ne? Kommen Sie jagen, treffen Sie Freunde. Deswegen also hier Jagdhorn. Und das ging gut. Und dann habe ich mit 7 Jahren das Waldhorn bekommen. Und das spiele ich bis heute, ja.
Wie professionell spielen Sie es denn?
Ich habe studiert, also voll professionell. Habe damit, wie gesagt, meinen Sport und mein Leben finanziert. Und das ist einfach eine ganz andere Welt als die Juristerei. Du kommst mit anderen Leuten zusammen, bist auf der Bühne. Das ist eine Welt, die ich einfach unglaublich genieße. Das ist wunderschön.
Das kann ich regelrecht heraushören, dass Sie das genießen. Ich habe als Kind mich versucht an der Blockflöte. Ich habe mich versucht an der Geige. Und die Geige hat ganz viele Tränen abbekommen. Ne? Die war schon angeweicht. Sind Sie irgendwann auch mal so verzweifelt gewesen? Weil Sie haben ja in ganz jungen Jahren Jugend musiziert, haben Sie einmal gewonnen und einmal irgendwie ganz weit vorn, ne?
Ja, ich habe 4-mal mitgemacht. Ich war 2-mal Zweiter, 1-mal Vierter, also immer auf Bundesebene, also regional gewonnen, Land gewonnen, war auf Bundesebene und habe dann im Abitur den Bundeswettbewerb gewonnen mit der maximalen Punktzahl. Ja, aber ich hatte Krisen, natürlich. Als ich 10 Jahre alt war, die ersten 10 Jahre waren super, da kannte mich jeder und ich war überall mit dabei. Da sind wir umgezogen, weil sich mein Vater beruflich nach Trossingen verändert hat und da war ich das einzige Kind, der einzige Jugendliche mit einer Behinderung. Und da war ich dann plötzlich Krüppel, Kurzärmle, Kupferdächle, Außenseiter, durfte nirgends mit, kann nicht zu Geburtstagen eingeladen, im Schulhof nicht mitspielen. Das war ganz besonders bitter und in der Zeit habe ich mich geweigert, auch Horn zu spielen. Da habe ich eigentlich überhaupt nichts mehr gemacht. Die schulischen Leistungen gingen den Bach runter. Ich hatte keine Lust mehr zu gar nichts. Bis meine Eltern dann, klar, die haben gemerkt, da ist was fürchterlich in Unwucht geraten. Und sie haben eigentlich genau den richtigen Gedanken gehabt. Die haben überlegt, was hat mir denn bisher Spaß gemacht? Und das war immer Sport und das war immer die Musik. Und über Sport und Musik habe ich dann auch wieder Fuß gefasst. Aber das hat einige Jahre gedauert. So, das war wirklich eine ganz, ganz dunkle Zeit für mich.
Das heißt, Ihre Eltern haben dann auch in dieser schwierigen Phase eher Ihre Stärken unterstützt, als auf die zuzugehen, die Sie so, heute würde man sagen, gemobbt haben. Also diesen Konflikt haben Ihre Eltern dann nicht ausgetragen, oder?
Nee, ich habe aber auch zu Hause nie was erzählt. Also meine Eltern wissen wahrscheinlich bis heute nicht, wer mich da so alles gepiesackt hat. Hm. Ich kam in die 4. Klasse, hatte einen sehr, sehr bemühten Lehrer, den Herrn Reichle. Und in der 5. Klasse hatte ich dann so einen kleinen Sadisten in meiner Klasse. Der hat mich immer von hinten um die Schultern gepackt und dann seitlich auf den Boden geschmissen. Hm. Hatte ein diebisches Vergnügen dran. Für mich war es ätzend, grauslich. Ja, das hörte irgendwann nach ein paar Jahren erst auf. Ja, und in der Zeit, wie gesagt, ging's mir wirklich nicht gut. Und meine Eltern haben trotzdem alles richtig gemacht. Und genau wie Sie sagen, sie haben danach geguckt, was funktioniert, was geht und wie kriegen wir da wieder festen Boden unter die Füße.
Mach was draus, so heißt das Buch, das Sie auch Ihren Eltern gewidmet haben. Mehr Kraft, mehr Gelassenheit, mehr Leben. Ich glaube, das meinen Sie auch in die Richtung Ihrer Eltern, dass Sie ihnen mehr Kraft, mehr Gelassenheit, mehr Leben gegeben haben. Ja. Sie haben sich aber auch viel mehr Leben genommen. Also da passt für mich auch, dass Sie als Jurist in der Staatskanzlei von Erwin Teufel, dem Ministerpräsidenten, in Baden-Württemberg gearbeitet haben. Was genau haben Sie denn dort gemacht? Weil das ist ja nun auch wieder höher, weiter, schneller, wenn schon, dann in der Staatskanzlei.
Ja, also ich bin angesprochen worden, ob ich mir das vorstellen könnte. Man bewirbt sich ja um so eine Stelle nicht. Und ich war ein Jahr lang einer seiner Referenten. Er hat ja dann einen ganzen Haufen Referenten, so Veranstaltungen vorbereiten, dann dabei sein, nachbereiten. Also sein persönlicher Referent ist was anderes, aber die Referenten sind halt die Basisarbeit machen müssen. Das fand ich fantastisch. Habe eine riesen Hochachtung vor Erwin Teufel bekommen. Die Art, wie er regiert, wie er denkt, wie er auch politisch dirigiert, das war phänomenal. Und ich habe dann von ihm den Auftrag bekommen, 2 Jahre lang das Führungskräfteentwicklungskonzept für die gesamte Landesverwaltung zu machen. Das sind immerhin mehr als 230.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und da ging es um die Frage, wie kriegen wir die besten Leute, was machen wir da mit denen? Was übrigens ein wichtiger Inhalt auch ist jetzt, ich mache ja hauptberuflich Coaching, Seminare, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wie kann ich Menschen stark machen für das, was sie wirklich wollen? Das ist so eigentlich mein wesentlicher Inhalt geworden. Und das hat eine ganz wichtige Spur, hat Erwin Teufel hinterlassen, was das anbelangt.
Und hat er Sie auch geinfluenced, würde man heute sagen? Hat er Sie inspiriert, politisch selbst tätig zu sein?
Ich war tatsächlich schon auch in der Zeit davor immer wieder politisch aktiv, auch in einer politischen Partei, habe auch mal einen Wahlkampf selbst mitorganisiert, also kenne diese Grassroot-Arbeit durchaus und war immer wieder mal versucht, tatsächlich politisch auch eine politische Karriere anzustreben. Aber ich habe es letztlich doch nicht gemacht, weil ich hätte das aufgeben müssen, was für mich ganz wichtig war. Das ist einmal mehr Zeit für die Familie, das ist die Musik, das ist aber auch Coaching, Seminare und das ist der Hauptberuf Juristerei. Ich war dann ja danach, nach der Staatskanzlei, Stellvertreter des Landrats im Landkreis Esslingen, aber eben in zweiter Reihe, Stellvertreter. Und nur in zweiter Reihe hast du die Möglichkeit, die Vielfalt, die mir ganz wichtig war, tatsächlich auch leben zu können. Ich hätte ganz viel aufgeben müssen. Das wäre zwar auch sehr attraktiv gewesen, weil sich neue Türchen geöffnet hätten, aber gerade diese Vielfalt habe ich für mich immer als besonders bereichernd für alle Bereiche empfunden. Und deswegen habe ich mir gesagt, nee, das mache ich nicht.
Matthias Berg, sprechen Sie eigentlich noch andere Sprachen?
Ja, sagen wir so eine Art Frühstücksfranzösisch und Englisch eigentlich ziemlich gut. Das so, dass ich auch Seminare, Vorträge, sowas mache ich auch auf Englisch. Also da, ich glaube, da bin ich zweisprachig, Deutsch, Englisch.
Also Loh und Café au lait können Sie bestellen?
Ja, genau, ich würde nicht verhungern, nicht verdursten, aber viel mehr ist nicht drin in Französisch.
Matthias Berg ist unser Gast im Deutschlandfunk Kultur. Seine Mutter, die Musikwissenschaftlerin Karin Berg-Kotterba, sein Vater Hans-Walter Berg, Pianist, ehemaliger Direktor der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung. Das haben Sie gerade erzählt, das war dieser spannende Job, der Sie nach Süddeutschland gebracht hat als Familie. Und der große Dichter Matthias Claudius ist tatsächlich Ihr... Wie viel Urs muss ich vor Großvater setzen?
4-mal Ur und dann Großvater.
Die Brust muss doch so geschwollen sein, dass man nicht stolzer sein kann, oder?
Also das finde ich schon irgendwie ein tolles Gefühl, wenngleich man sagen muss, die gesamte Familie Claudius, auch die Nachfahren, die haben so unendlich viel, wie soll ich sagen, die waren sehr fruchtbar. Also dieser Familienzweig ist, glaube ich, ziemlich groß. Man müsste eine halbe Stadt füllen, wenn man mal ein Familientreffen machen wollte. Aber das Gefühl ist schon toll. Und dieses, also ich bin darüber gekommen, über natürlich der Mond ist aufgegangen, da gibt es ja diese herrliche Strophe. Siehst du den Mond dort stehen, er ist nur halb zu sehen, ist doch rund und schön. Und so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, weil unsere Augen sie nicht sehen.
Aus dem Abendlied, dritte von 7 Strophen. So
ganz
starten
genau.
Sie nämlich in Ihrem Buch. Ich hatte das gerade aufgeschlagen. Das ist ein Genuss.
Ja, das ist erstens die Sprache, die Bilder sind phänomenal und das hat, finde ich, ganz viel mit meinem Leben zu tun. Dieses, wir lachen über Dinge, weil wir gar nicht wissen oder dahinter blicken. Wir sehen eine Kulisse und lachen darüber, weil die uns komisch, anders oder wie auch immer vorkommt. Wenn wir dahinter gucken, merken wir, da ist eine Riesengeschichte dahinter. Und ich fühle mich immer sehr angesprochen davon, weil ich mir sage, bevor ich andere irgendwie mit einem Werturteil bedenke, muss ich sehr gut aufpassen zu sagen, ey, pass auf, bevor du nicht verstanden hast oder einmal die Schuhe des anderen angehabt hast, musst du sehr vorsichtig sein, wie du damit umgehst.
Ist ein schönes Bild und es wäre schön, wenn sich viel mehr Menschen daran halten würden, erstmal auf jemanden zuzugehen und die Arme aufzumachen und zu schauen und zu hören, wer steht einem da eigentlich gegenüber. Und damit sind wir eigentlich auch bei dieser Tätigkeit, die Sie gerade schon angesprochen haben, Coach zu sein, Seminare zu geben. Wie geben Sie das denn an andere Menschen weiter?
Also bei mir hat es eigentlich begonnen mit so Keynotes. Also früher hat man mal gesagt, Vorträge halten. Heutzutage heißt es ja Keynote. Wobei der einzige Unterschied ist, Keynotes werden besser bezahlt. Deswegen sage ich, nehme ich. Nein, also im Ernst, also diese Keynote, ich sag mal 90 Minuten, das ist so die eine Hälfte tatsächlich, was ist mir passiert in meinem Leben? Was hat gut funktioniert? Das war übrigens auch die Initialzündung, weil mich mal irgendwann vor Urzeiten eine Firma gefragt hat, wie das geht auf Feldern, die nichts miteinander zu tun haben, also Musik, Sport, Juristerei, eigentlich ganz anständig unterwegs zu sein und das mit auf den ersten Blick ungünstigen Startvoraussetzungen, nämlich einer Behinderung. Und ich bin dann dazu gekommen zu sagen, ja, woran lag's denn? Also, und bei der Überlegung ist mir aufgefallen, es ist gar nicht mal so, das, was war toll, wie ist es gelungen, sondern wie bin ich mit Hindernissen umgegangen? Also, was in meinem Leben hat eigentlich mir immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt? Wie viel ist da von mir an Verantwortung dabei? Wie gehe ich damit um? Also, ich muss nicht jeder Felsblock, der mir im Weg liegt, in die Luft sprengen. Ich kann links vorbei, rechts vorbei, unten drunter, oben drüber. Und das war es, was ausgemacht hat. Die zweite Hälfte dieser Keynote sind dann für mich Grundentscheidungen, die ich für mich getroffen habe, die dann dazu geführt haben, dass bestimmte Dinge einfach gut funktionieren und laufen.
Diese Keynote-Speeches, ne? Man wird ja... Sie sagen gerade schon, es gibt natürlich gut Geld dafür, sowas zu machen und es gibt genügend Menschen, die das gern hören möchten. Was ist das für eine Atmosphäre dort? Kann man das mit so einer Konzertatmosphäre vergleichen? So, da ist jemand, den will ich hören und dann jubel ich da mit und bin ganz emotional dabei. Beschreiben Sie mal bitte, was für eine Atmosphäre ist da in der Luft?
Das ist tatsächlich unterschiedlich, weil von 10 Menschen bis 2.500 in der Münsterlandhalle ist da alles Mögliche immer wieder mal vor einem, auch als Publikumzuhörer. Und ich würde sagen, es ist eine Mischung aus, die Menschen fühlen sich angesprochen, weil ganz, ganz viele Gedanken sind nicht nagelneu, aber vielleicht aus einer anderen Warte betrachtet. Und der Umweg über meine Behinderung, also was ist mir so alles an Gutem, aber auch an Üblem passiert, regt einen dazu an, nachzudenken, ja, wie gehe ich denn um mit schwierigen Situationen oder wie freue ich mich über das, was ich geschenkt bekommen habe, an Begabung und kümmere ich mich darum oder konzentriere ich mich immer noch auf die Möglichkeiten, also wie habe ich meine Antennen ausgerichtet? Und deswegen würde ich sagen, die Atmosphäre ist eine Mischung aus hoher Konzentration und großer Lockerheit, weil mir ganz wichtig ist, diese Themen, Menschen mit Behinderung werden immer von selber noch ernst. Ne? Also deswegen versuche ich da auch immer wieder eine besondere Leichtigkeit mit reinzubringen, dass man mal durchschnaufen kann, auch mal richtig lachen kann über skurrile Situationen. Und ich glaube, die Mischung macht's, dass Menschen sagen, ja, mir gefällt das, ich finde das gut, ich habe für mich wichtige Anregungen mitnehmen können.
Ja, dann kommt jetzt mal Ihr Alvons-Berater.
Ja.
Sie haben ein Konzept, das heißt Alvons, schreibt sich A-L-V-O-N-S. Wofür steht das?
Ja, der Alfons, das ist mein Alfons, der für die Widerstandskraft der Seele, also für die Resilienz steht. Und jetzt gerade in Zeiten nach Corona und jetzt haben wir Ukraine und jetzt haben wir was weiß ich was, das irgendwas wird knapp und es wird furchtbar teuer und es wird umständlich. Und Menschen fühlen sich im Moment in einer Krise und der Alfons ist der Weg aus der Krise. Jeder Buchstabe davon steht für eine bestimmte Bedeutung. Das A zum Beispiel für das Annehmen und Akzeptieren dessen, was ich nicht ändern kann. Das L steht für die Lösungen. Ich mache mich auf den Weg, Lösungen zu suchen. Mhm. Das V heißt für mich vergeben und loslassen. Ganz oft hängt es ja auch mit Personen zusammen, wenn ich Verletzungen erlebt habe, Ungerechtigkeit. Aber der Einzige, der wirklich davon ein schweres Leben hat, das bin ich selber. Der andere ja wahrscheinlich nicht mehr. Und das loszulassen ist eine ganz wichtige Sache. Oder das O ist ein Optimismus und Zuversicht. Ja, es wird ein gutes Ende nehmen. Das Ende steht für mich für die Beziehung, für die Nähe zu anderen Menschen. Also wer ist derjenige oder diejenige, an die ich mich festhalten kann oder der für mich mit einstimmt? Und das S ist für mich einmal die Selbstwirksamkeit, das heißt die Überzeugung, ich krieg das hin. Mhm. Und für mich ganz wichtig auch Spiritualität. Ich bin evangelisch, ich bin Christ, ich bin überzeugter Christ. Wir gehen als ganze Familie auch gern in die Kirche, engagieren uns dort. Für mich ist das mein fester Boden. Der liebe Gott hat mir ein Päckchen auf den Rücken gelegt, wie so ein Rucksack. Der ist mal leichter, mal schwerer. Und mit ihm zusammen kann ich das ohne weiteres tragen. Auch noch das, was jetzt auf mich zukommt. Mit 61 bist du auch nicht mehr so fit wie mit 20. Es wird nicht alles leichter und trotzdem bin ich sehr zuversichtlich, das kriege ich irgendwie hin.
Sie haben gerade gesagt, die ganze Familie, Sie haben 4 Kinder, einmal ja. Zwillinge. Auch das stelle ich mir nicht leicht vor in Ihrer Situation.
Ja, also das war, wir haben Kind und dann Zwillinge. Also wir haben von 1 auf 2 verdoppelt, dann haben wir von 2 auf 4 verdoppelt. Ja, und jetzt passen wir auf. Also 4 ist jetzt erstmal genügend. Und ja und nein, ganz einfach oder ganz schwer. Ich bin verheiratet mit Christina und die macht das einfach fantastisch. Und uns war klar, die wesentlichen Dinge wie, ich sag mal, Windeln wechseln, da bin ich mit kurzen Armen einfach richtig nah dran mit der Nase. Das hat sie eigentlich übernommen, wann immer das möglich war und ich nur in Ausnahmefällen. Diese Art von Arbeitsteilung, da waren wir uns einig, wie das am besten funktionieren kann. Und dann macht eine Behinderung überhaupt nichts aus. Auch den Kindern macht es nichts aus. Und klar, in der Pubertät bist du als Vater, als Eltern immer wieder ein paar peinlich, aber das hat auch nichts mit kurzen Armen zu tun. Und die sind total offen, was sowas anbelangt. Und das ist mir mit das Wichtigste, diese Offenheit mitzugeben.
Hm. Peinlich ist es nur, Herr Berg, wenn Sie nicht organisiert haben mit Christina zusammen, dass der Nikolaus heute Nacht irgendwie sich ein Stückchen von den Keksen geholt hat und was an den Stiefeln hinterlassen hat. Aber
genau.
Matthias Berg, Hornist, Jurist, ehemaliger Hochleistungssportler, der Oliver Kahn für Kassenpatienten. Ich danke Ihnen sehr und Grüße nach Stuttgart.
Ja, danke. Ich danke Ihnen auch.
Alles
das war
Gute.
Ganz wunderbar.
Tschüss.
Tschüss, ade.